Ja, meine Damen und Herren, das Semester geht zu Ende und wir machen heute noch ein Stück weiter mit Wahnsinn und Gesellschaft, das heißt mit Foucaults Einstieg in die Geschichte der Wahrheit. Renaissance, also das französische 16. Jahrhundert bei Foucault, und Klassik, das französische 17. Jahrhundert, das haben wir in groben Zügen behandelt. Sie wissen auch, dass die Unvernunft jetzt gebannt ist in dem vierfachen Bewusstsein des Wahns, philosophisch, soziologisch, poetisch, medizinisch. Ende des 18. Jahrhunderts aber gibt es nun wiederum eine Konjunktur des Wahnsinns, freilich nicht als große Unruhe wie in der Renaissance, sondern als große Furcht. Mehr und mehr Menschen haben Furcht vor dem Wahnsinn. Nun ist Furcht etwas anderes als Unruhe. Sie erinnern sich, die Unruhe, von der Foucault gesprochen hat, sie entsteht beim Zerfall symbolischer Welten. In dem Augenblick, wo Bild und Sprache auseinanderfallen und wir zu den Bildern nichts mehr sagen können. Die Furcht hat dagegen etwas mit der Auflösung sozialer Bindungen zu tun. Und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entsteht die Furcht speziell in den Städten. In den Städten. In den Städten ist nämlich vieles faul. Nicht schlicht faul im Sinne von arbeitsscheu, sondern faul im Sinne von Fäulnisprozessen. Die schlechte Luft in den Städten, die macht verrückt. Foucault konzentriert sich auf die ganzen Diskurse über die Stadtluft, über das Stadtklima, also ein Thema, das später in der Arbeit von Corbin, Pesthauch und Blütenduft ja auch aufgearbeitet ist. Es gibt in dieser Zeit das Gefühl, dass Städte, die in der Zeit sich mehr und mehr von der Natur entfernt haben, die nun Milieus darstellen, eben Milieus, die krank machen, und zwar speziell die Nerven krank machen. Das ist der breite Diskurs in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Frankreich. Und man glaubt in dieser Zeit dann auch zu wissen, dass dem Wilden in freier Natur alles Mögliche passieren kann, nur nicht nervenkrank zu werden. Der edle Wilde hat keine Neurose. Warum? Weil er eben in gesunder Luft lebt und nicht in der Stadt. Nervenkrankheiten, so der Diskurs in dieser Zeit, gibt es erst in der Neuzeit, speziell in den Städten. Erstens in den Städten, wo es besonders frei zugeht. Stadtluft macht frei und wahnsinnig. So kommen Wahnsinn und Freiheit zusammen, ein Thema, das bis Hölderlin weiterläuft und darüber hinaus. Und zweitens in Städten, wo die Kraft der Religion gebrochen ist und sich frommes Leben als ein religiöses Delirium aufklären lässt. Und drittens in den Städten, wo die Sinne verfeinert werden können, artistische Kochkunst, sublimes Interieur, durch und durch imaginäre Genüsse, gesteigert auch noch durch literarische Fiktionen, die als Buch gelesen werden können, als Buch, was weiß ich, auf Dachböden, unter Bettdecken, das kann auch zum Wahn führen, genauso wie heute, wenn die Kids bis tief in die Nacht vor ihrem PC virtuelle Welten untergehen lassen. Die Stadt, das ist der Ort der Auflösung sozialer Bindungen, sie geht eben mit dem Wahnsinn schwanger. Das ist die große Furcht, die in dieser Zeit entsteht. Die wahnsinnige Freiheit, die zur Halluzination depotenzierte religiöse Vision, die fantastische und fiktive Welt der Genüsse, in diesem Milieu, das sich, und das ist nun wichtig, sich historisch an der Spitze der Zeit, an der Spitze des Fortschritts weist, in diesem Milieu blüht die große Furcht vor dem Wahn. Ende des 18. Jahrhunderts, das ist Foucaults These nun, erfährt der klassische Diskurs über den Wahn eine Umstrukturierung, und zwar eine Umstrukturierung, von der wir bis heute zehren. Sie erinnern sich an die vier Elemente des klassischen Bewusstseins vom Wahn, dieses Tableau, was ich Ihnen Ende der letzten Stunde gezeigt habe. das basierte ja auf einer klaren, binären Opposition von Vernunft und Unvernunft. Und Sie können sozusagen dieses Vier-Felder-Plateau, können Sie wie eine Platte auf die Unvernunft drauflegen, damit ist sie gebannt. Aber Ende des 18. Jahrhunderts schieben sich nun zwischen die klare, klassische Binarität von Raison und Déraison zwei miteinander verknüpfte Themen, nämlich einmal das Thema Milieu und das andere das Thema Zeit. Milieu und Zeit, und zwar schieben sie sich dazwischen wie zwei Keile und eröffnen einen dritten Raum, der zwischen Vernunft und Unvernunft liegt, der dazwischen liegt. Ja, lassen Sie mich Foucault dazu zitieren. Er schreibt, ich zitiere, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wird er, der Wahn, nicht mehr in dem erkannt, worin der Mensch einer undenklichen Entartung oder einer unendlich präsenten Animalität nahegerückt wird. Sie erinnern sich an die Bilder von Hieronymus Bosch. Foucault fährt fort, man setzt den Wahnsinnigen dagegen in jene Abstände, die der Mensch gegenüber sich selbst, seiner Welt und all dem einnimmt, das sich ihm in der Unmittelbarkeit der Natur anbietet. Der Wahnsinn wird in jenem Milieu möglich, in dem sich die Beziehungen des Menschen mit dem Wahrnehmbaren, mit der Zeit, mit den anderen Menschen eben verändern. Zitat Ende. Sie merken, es kommt jetzt die Zeit herein, die Zeit. Und die Städte sind an der Spitze der Zeit. Foucault schreibt, er, also der Wahn, gehört nicht mehr zur Ordnung der Natur oder des Sündenfalls, sondern zu einer neuen Ordnung, in der man beginnt, die Geschichte vorherzuahnen und in der sich in einer dunklen ursprünglichen Verwandtschaft zwei Formen der Alienation, in Frankreich ein Wort mit zwei Bedeutungen, nämlich der Alienation der Geisteszerrüttung der Ärzte und der Entfremdung der Philosophen bilden. Zwei Gestalten, in denen der Mensch auf jeden Fall seine Wahrheit verändert, zwischen denen aber das 19. Jahrhundert nach Hegel schnell jede Spur von Ähnlichkeit hat verloren gehen lassen. Zitat Ende. Also, Alienation, Geisteszerrüttung, Entfremdung, dasselbe Wort. Bis Hegel laufen philosophische Entfremdung und medizinische Geisteszerrüttung noch nebeneinander her, dann verliert es sich. Also Hegel und der Wahnsinn, ich habe ja in der Marx-Vorlesung vor einem Jahr da einiges zu ausgeführt. Wer sich interessiert, kann das ja auch selbst nachlesen. Das ist der Paragraph 408 der Enzyklopädie, also der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Diese Paragraphen haben immer Zusätze. Die Zusätze sind das Kleingedruckte bei Hegel, und wer erstmals diese Enzyklopädie in die Hand nimmt, der sollte immer mit dem Kleingedruckten anfangen, also mit den Zusätzen anfangen. Sie lassen sich besser lesen. Auch bei Hegel ist ja sowieso vieles umgekehrt, umzukehren von den Füßen auf den Kopf oder von dem Kopf auf die Füße. Da lohnen sich immer Umstellungen. Upside down ist ja auch ein Thema der verrückten, verkehrten Welt. Also das können Sie nachlesen, Paragraph 408 Enzyklopädie. Das ist nicht nur ein philosophisch wahrer Text, sondern auch ein sehr gesunder Text. Also wenn bei depressiven Verstimmungen oder Minimal Brain, wie die Amerikaner sagen, ist das durchaus zu empfehlen. Hegel behandelt ordentlich systematisiert, dialektisiert Phänomene des Blödsinns, der Zerstreutheit, der Faselei, der Narretei, der Tollheit und im Höhepunkt des Wahns. Und wo behandelt er das? Natürlich immer dort, wo es hingehört, im Abschnitt über das Selbstgefühl. Ja, zurück zu Foucault. Ende des 18. Jahrhunderts gehört der Wahnsinn zu einer neuen Ordnung, zu einem von der Natur abgehobenen Milieu. Und es ist abgehoben von der Natur. Warum? Weil es einen Zeitindex mit sich führt. Es steht eben in dieser Zeit die Geschichte vor der Tür. Sattelzeit hat Reinhard Koselleck das genannt. Sattelzeit. Foucault vergleicht nun das neue Milieu mit der alten Animalität der Wahnsinnsbilder, die ich Ihnen in der letzten Stunde gezeigt habe. Und Foucault schreibt, ich zitiere, das Milieu spielt also eine beinahe umgekehrt symmetrische Rolle, der, die einst die Animalität spielte. Es gab früher in der tauben Gegenwart des Tieres den Punkt, an dem der Wahnsinn in seiner Tollheit in den Menschen einbrechen konnte. Am Ende des 18. Jahrhunderts dagegen gehört die animalische Ruhe völlig zum Glück der Natur. Und der Mensch öffnet sich der Möglichkeit der Gegennatur und setzt sich selbst der Gefahr des Wahnsinns aus. Zitat Ende. Also diese Tier-Mensch-Collagen von Bosch und Grünewald, dieses geheime Wissen, das Wiedergeburt, das Renaissance, auch Erregung des Sabbats der Natur ist, das hat sich weitgehend verloren, diese tragische Erfahrungsform des Wahns, die weiß, dass die Welt eigentlich schon untergegangen ist, nur alle wissen es noch gar nicht. Die Gegennatur, das ist jetzt etwas anderes geworden, das ist jetzt die Sphäre, die auf den Menschen konvergiert, symbolisch eben das Milieu, speziell das der Stadt, und seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ist man sich auch in der Biologie völlig sicher, dass Tiere nicht wahnsinnig sein können. Das wird dann auch Bestandteil der Anthropologie, denn Wahnsinn wird ein Privileg des Menschen. Also Rinderwahn vor ein paar Jahren ist eben in diesem Sinne kein Wahn gewesen. Ne? Und parallel dazu durchaus wird Feuerbach sagen dann, Tiere haben keine Religion. Tiere haben keine Religion, der erste Satz, mit dem Feuerbachs das Wesen des Christentums 1841 anfängt. Das habe ich ja auch in der Marx-Vorlesung behandelt. Also Tiere können nicht wahnsinnig sein, jedenfalls ist es nicht die Animalität selbst, die wahnsinnsfähig wäre, allenfalls die urbanen Umstände. Natürlich, wenn Sie Ihrer Schmusekatze nur 15 Quadratmeter im fünften Stock Bewegungsfläche gönnen, könnte das liebe Tier vielleicht gewisse artuntypische Verhaltensweisen à la Hieronymus Bosch erkennen lassen. Also Milieu und Zeit. Die früheren Menschen, das ist nun die Konsequenz, die Menschen einfacher, pristiner Gesellschaften, die da ja noch in der frühen Ethnologie der Völkerkunde Monstra hießen, die sind am wenigsten für den Wahnsinn disponiert, so jedenfalls die reisenden Ethnographen und Ärzte des 18. Jahrhunderts. Sie haben bei den Wilden keinen einzigen manisch-depressiven oder sonst wie geistesgestörten gefunden. Es ist eben der Fortschritt, der dem Wahn Chancen gibt. Ja, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts passiert nun eine ganze Menge. Das hatte ich kurz ausgeführt. Vielleicht noch eine Bemerkung von Foucault dazu. Er schreibt, jetzt, also Ende des 18. Jahrhunderts, jetzt hat der Wahnsinn einen zeitlichen Ausgangspunkt. Er folgt einem linearen Vektor, der einen unendlichen Zuwachs anzeigt. Die Risiken, wahnsinnig zu werden, nehmen in dem Maße zu, wie das um den Menschen herum und von ihm konstituierte Milieu dichter und opaker wird. Die Zeit, gemäß der sich die Risiken aufteilen, wird eine offene Zeit, eine Zeit der Multiplikation und des Wachsens. Der Wahnsinn wird also zur anderen Seite des Fortschritts. Das schreibt ein Foucault 1961. Und wenn Sie daran denken, wie das mit den fortgeschrittenen Techniken der Menschenermordung, der fortschrittlichen Atombomben, der fortschrittlichen Klone, des virtuellen Daseins, wie es dann weiterging, dann merken Sie, wo der zeitliche Erfahrungskern dieser Theorie liegt. Wahnsinn wird zur anderen Seite des Fortschritts. Ja, da ist er vielleicht auch heute noch. Nicht? Es sind eben Wahnsinnige, die den Fortschritt nicht verstehen und ihn missbrauchen. Mad Scientists in den Filmen der 50er Jahre. Bleibt noch nachzutragen, wie denn jener Raum nun gefüllt wird. Den Raum zwischen Milieu und Zeit, zwischen Vernunft und Unvernunft. Nicht? Ich habe dann, wenn Sie das nächste Schaubild nehmen, das einfach noch einmal umgestellt, etwas schräg gemacht, diesen Keil, weil wir jetzt eine neue Ordnung haben. Es waren die Aufklärer, die nun neue Trennungen zwischen den Unvernünftigen eingeführt haben. Denn unter den Internierten Ende des 18. Jahrhunderts, die nun Subspezie von Milieu und Zeit betrachtet wurden, gab es, ja wie soll man sagen, wahre Irre und falsche Irre. Es galt, aus der Unvernunft den eigentlichen Wahn noch einmal herauszunehmen, noch einmal besonders zu behandeln. Ende des 18. Jahrhunderts wächst die Furcht vor dem Wahn und die Zahl der Irren steigt, und es hat etliche aufklärender Diskussionen gebraucht, bis der Irrsinn neu sortiert war. Und das ist sozusagen mein letztes Schaubild in dieser Reihe. Zwischen Milieu und Zeit entsteht ein neuer Raum, der Vernunft und Unvernunft auseinandersieht. Da sammelt sich nun eine ganze Menge. Also zunächst mal gibt es das, was man die Irrennormbrecher nennen könnte. Die Enragés, die wutentflammt den Nebenbuhler erschießen, für die dann vor Gericht mildernde Umstände, eben Milieu, vermindert zurechnungsfähig während ihrer Tat, gelten mehr oder weniger irre Verbrecher. Aber wenn diese Enragés dann in ihrem Furor dazu kommen, dem König den Kopf abzuschlagen, ja, dann sind es irre Revolutionäre, verrückte Weltveränderer. Es gibt nicht nur die irren Normbrecher, es gibt dann die armen Irren. Die sind arm. Warum? Sie sind arm, weil sie arbeitslos sind, weil sie nichts arbeiten, weil sie untüchtig sind, weil sie dumm sind, weil sie faul sind. Oder sie sind arm, weil sie krank sind, weil sie behindert sind, weil sie deformiert sind und aus dieser Ursache heraus nicht richtig im Kopf. Und Sie merken diese subtilen Doppelungen, die in dieser Struktur stecken. Und schließlich gibt es die moralischen Irren. Das sind die Perversen, die mit den abartigen Formen des Lustgewinns, die Verehrer des göttlichen Marquis, oder, auch dies macht Sinn, es sind die Genies, die Künstler, die großen Visionäre. Ja, alle diese Irren nun sind, wie Sie spontan erkennen, keine wahren Irren. Denn es hängt ja eben an Milieu und Zeit, an dem Wandel der Politik, der Ökonomie und der Kultur, ob man an ihr in dieser Weise nun irre wird oder nicht. Also das Schaubild heben Sie sich vielleicht ruhig einfach mal auf, nicht? Sie können damit auch zu Hause ein bisschen in Ruhe spielen und sich Karrieren auch ausdenken, nicht? Zum Beispiel vom Genie zum Revolutionär, nicht? Oder vom Arbeitslosen zum Perversen, nicht? Oder vom Kranken zum Verbrecher, oder und so weiter und so weiter. Das ist vielleicht auch ein Abendfüllen, wenn Sie mal zusammen sich setzen und überlegen, wie man da kreuz und quer gehen könnte. Je nach Milieu und Zeit ist das ja alles denkbar. Und wenn Sie später beruflich mal unbedingt das Bedürfnis haben, Menschen zu labeln, könnten Sie das ja auch mal mit zur Hand nehmen. Sie merken, diese Strukturen, das ist für Foucault um 1800 und dann ist es eigentlich fertig. Dann ist es fertig. Mehr haben wir nicht in dem Bereich. Ne? Aber diese ganzen Irren, die hier aufgeführt sind, das sind ja nicht die wahren Irren, obwohl in jeder dieser Typen, ja, wie soll man sagen, ein Stück, ein Ferment des wahren Wahnsinns beteiligt ist. Nun, ja, wo sind sie geblieben? Die wahren Irren oder die Irren, wenn Sie mir diese Formulierung verzeihen. Foucaults Darstellung endet in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit den beiden großen Reformern, Tuke, Description of Retreat 1813 und Pinel, Traité du Régiment Sanitaire, ein Text, den üben übrigens auch Hegel mit in seinem Paragraph 408 verwandt hat. Was machen die beiden Reformer, Tuke und Pinel? Sie bauen Asyle, Anstalten, meist nicht in der Stadt, sondern ein bisschen außen, etwas im Grünen, mit Park drumherum, Asyle, in denen dann der reine Wahnsinn, der unvermischte Wahnsinn aufgehoben ist, die psychiatrischen Anstalten, die wir bis heute haben. Sozusagen, die nicht in dieses Tableau, was ich Ihnen eben gezeigt habe, reinpacken. Ja, das ist die Linie, das endet eben mit der zweiten, wie Foucault sagt, der zweiten und vollständigen Einschließung des Wahns als des anderen der Vernunft. Ja, lassen Sie mich die Linie, die Foucault nun gezeichnet hat, noch einmal in seinen Worten nachzeichnen. Da schreibt er, ich zitiere, im Mittelalter und in der Renaissance war die Auseinandersetzung des Menschen mit der Demenz ein dramatisches Gespräch, das ihn den tauben Kräften der Welt gegenüberstellte, und die Erfahrung mit dem Wahnsinn verschleierte sich damals in Bildern, in denen es um die Frage des Sündenfalls, der Erfüllung, des Tieres, der Verwandlung und der ganzen wunderbaren Geheimnisse der Gelehrsamkeit ging. In unserer Zeit schweigt die Erfahrung mit dem Wahnsinn in der Ruhe einer Gelehrsamkeit, die den Wahnsinn, weil sie ihn zu gut kennt, vergisst. Die Veränderung von der einen hin zur anderen dieser Erfahrungen ist jedoch in einer Welt ohne Bilder und Positivität in einer Art schweigsamer Transparenz vor sich gegangen, die als stumme Institution, kommentarlose Geste, unmittelbares Wissen eine große unbewegliche Struktur erscheinen lässt. Diese Struktur gehört weder zum Drama noch zur Erkenntnis, sondern ist der Punkt, an dem die Geschichte sich im Tragischen immobilisiert, durch das sie zugleich begründet und abgelehnt wird. Zitat Ende. Diese Struktur, so Foucault, ist von einer unübertreffbaren, sagt er, bewegungslosen Banalität. Das ist die einfache Trennung, ich zitiere, zwischen Tag und Dunkelheit, zwischen Schatten und Licht, zwischen Traum und Wachsein, zwischen der Wahrheit der Sonne und den mitternächtlichen Kräften. Vielleicht kann man es auch so sagen, dass Foucault in Wahnsinn und Gesellschaft ja doch einer großen Paradoxie auf die Schliche gekommen ist. Der Ausschluss des anderen der Vernunft und diese zweite Ausschließung des Wahns in den psychiatrischen Anstalten, umgeben von Gärten, guter Luft natürlich, diese monotone Geste hat zur Folge, dass wir umso fester an das andere gekettet werden. Oder um es mit Dostojewski zu sagen, den Foucault dann ja auch zitiert, der das auf den Punkt bringt, Zitat, man wird sich seinen eigenen gesunden Menschenverstand nicht dadurch beweisen können, dass man seinen Nachbarn einsperrt. Zitat Ende. Und diese Paradoxie ist auch durch keine Psychologie aufzulösen. Ja, mehr noch, Foucault will Wahnsinn und Gesellschaft auch als eine Geschichte der Bedingungen verstanden wissen, in denen so etwas wie Psychologie, als eine Disziplin, Psychologie möglich wurde. Und die Psychologie, sie ist nach Tuke und Pinel natürlich, sie ist ein Kind des 19. Jahrhunderts und sie fußt auf der zweiten Einschließung der wahren Irren und elaboriert die Struktur oder in Foucaults knapper Schlussformulierung am Ende von Wahnsinn und Gesellschaft gesagt, Zitat, der Homo psychologicus ist ein Nachfahre des Homo mente captus. Ja, nun habe ich es doch noch geschafft, in einem paar Fortschritt durch Wahnsinn und Gesellschaft in diesem Semester durchzukommen. Foucault war ein Wahrheitspraktiker. Die Frage lautete nicht, was ist Wahres oder Falsches in den Diskursen? Auch nicht, was ist Ideologie und was ist Nicht-Ideologie? Das sind natürlich ganz wichtige Fragen, deren Bedeutung überhaupt nicht geschmälert wird. Für Foucault war es die wahrheitspraktische Frage. Und die Frage lautet, wie können Diskurse und Praktiken, also Theoria cum Praxis, Wahrheitswirkungen hervorbringen? Wie kann der Effekt von Wahrheit entstehen, die Ladung von Diskursen mit Wahrheitswert. Und diese Wahrheitswirkungen, Wahrheitseffekte sind, um das althochdeutsch zu sagen, dem Wesen der Wahrheit nichts Fremdes. Wahrheitseffekte sind effektive Wahrheiten. Das ist vielleicht traurig, aber wahr. Man kann noch dazu von George Steiner dieses schöne Alterswerk lesen, Warum Denken traurig macht. Das ist auch ein sehr schönes Buch. Ja, wenn Sie mit Foucault weitermachen wollen, so hilft Ihnen ja dann dieses Liniengeflecht. Wir waren ja eigentlich nur jetzt hier unten, es geht ja noch weiter. Dieses Liniengeflecht, das ich erläutert habe. Und Sie werden solch wahrheitspraktische Strategien in allen Texten Foucaults auffinden können. Nicht, wenn Sie jetzt weiterlesen, ob Sie jetzt hier anfangen, 1963 in den doppelt eingeschlossenen Wahn hineingehen, das heißt das Buch über den psychiatrisierten Poeten Raymond Roussel lesen oder der anderen Seite folgen bei der Geburt der Klinik, der Öffnung des lebendigen Körpers beiwohnen oder ob Sie nun, nachdem Sie sich lange mit dem anderen der Vernunft befasst haben, gleich weiterspringen zu 1966, die Ordnung des Diskurses, die Ordnung der Dinge, Les Mots et les Choses, in dem es jetzt nicht um das andere der Vernunft geht, sondern um das Gleiche der Vernunft geht, oder ob Sie gleich mit den Wahrheitsmechanismen und Machtbeziehungen weitermachen oder dann oben in den Diskursen über die Beziehung zu sich selbst, die diversen Beziehungskisten durchforschen, Diskursen und Praktiken als Effekte, Wirkungen, die das wahre Wissen um sich selbst und der Beziehung zu anderen haben. All das ist möglich. Ja, Sie wissen, das war ja in diesem Wintersemester überhaupt, das war der letzte Teil, erstmal der Kulturtheorie Deutschland und Frankreich. Und wenn die eine oder der andere von Ihnen in diesen vier Abschnitten, die so nüchtern bezeichnet sind, Methode und Stil, Ethik, Morphologie, Wahrheitspraktik, wenn Sie von ferne den Grundriss des klassischen Plateaus der vier Elemente des Bewusstseins vom Wahn wiedererkennen sollten, so ist das durchaus ein beabsichtigter Nebeneffekt. Nicht? Man kann das ein bisschen übereinander legen. Also Methode und Stil, worum geht es denn da? Wenn Sie sich zurückerinnern, das Thema war der dialektische Gegensatz. Im ganzen Kapitel Ethik, worum ging es denn da? Es ging um das Thema rituelle Trennung. Im Kapitel Morphologie über die 60s, worum ging es? Es ging um das Wiedererkennen und bei Wahrheitspraktik im letzten Teil ging es um das Wohlbekannte. Also Methode und Stil, um das nochmal im Schnelldurchlauf zu rekapitulieren, das haben Sie ja gemerkt, gehörte das zu Methode und Ziel, gehörte das Erzeugen von Resonanzen. Und das Erzeugen von Resonanzen ist eine Möglichkeit postmodernen Denkens. Also postmodernes Denken situiert sich nicht im dialektischen Gegensatz, sondern es gesellt sich zum dialektischen Gegensatz dazu. Das ist ein Zusatz, ein Supplement. Ein Supplement, das die Situation verändert. Warum überhaupt postmodern denken? Das ist im Kern eine ethische Frage. Eine ethische Frage, die sich nach dem Archipel Gulag, nach Auschwitz, nach Hiroshima stellt. Und in diesem dreifachen Wahn war ja auch der Wille am Werk, die Dialektik des Gegensatzes bis zum bitteren Ende auszutragen. Und in der Perspektive ethischer Problematisierung ging es ja nicht zuletzt um die drei rituellen Trennungen, wie man jetzt sagen könnte, die rituelle Trennung, die in den Entwicklungstheorien historisch zum Untergang Verurteilten von ihren Verurteilern zu trennen. Es ging dann um die rituelle Trennung bei der Frage der Diskursbeteiligung und Nichtbeteiligung an einem Diskurs, der Frage der Diskutierbarkeit oder der Nichtdiskutierbarkeit etwa des Auschwitz-Revisionismus. Sie entsinnen sich an den Einstieg von Jean-François Lyotard, der Frage der Präsenz der ermordeten Juden im Widerstreit. Und schließlich die rituelle Trennung zwischen dem mörderischen maschinellen Selbstlauf und den Zuschauern und der Verantwortung in hochtechnisierten Zivilisationen, die rituellen Trennungen zwischen technischem und menschlichem Versagen. Ja, und das dritte Kapitel, Morphologie, muss ich Ihnen noch lang und breit erläutern, dass der dritte Teil die Darstellung der flüchtigen und dauernden Gestaltungen der 60s, der Sound, die Tatzebaus, die Wandzeichnungen, dieses FNL, dieses Go-In-Sit-In bis zum Drop-Out, eben auch auf das Thema des Wiedererkennens bezogen war. Und was da an einer Pariser Hauswand stand, lautete ja nicht die Philosophie an die Macht. Da stand auch nicht die Soziologie an die Macht oder die Medizin an die Macht, sondern es stand bekanntlich an der Hauswand die Fantasie an die Macht, eben das Poetische. Konnte man in diesen Gestaltungen eine Revolution wiedererkennen? Nun, diese Frage ist endlos diskutiert worden und hat etliche Gemüter bewegt. Sicher, sagt Foucault, die alten Fahnen wurden gehisst, die Revolutionsfahnen von 1848, 71, 17, 19, Spanien der 30er Jahre. Aber es war vielleicht doch wohl mehr das, was Habermas etwas abschätzig, aber doch zielsicher, treffgenau eine Scheinrevolution nannte. Das heißt, eine veritable Revolution des Scheins, eine Revolution der Symbole. Eine Revolution der Symbole. Schließlich Teil 4, Wahrheitspraktik, der Versuch, mit einigen Werkzeugen Foucaults und durch ihn hindurch die analytische Kraft und diagnostische Kompetenz zu stärken, um spezifische Eingriffe zu ermöglichen. Und die Wahrheitspraktiken beziehen sich immer auf das Wohlbekannte. Das Wohlbekannte. Wahrheitspraktiken, die Foucault mit der Figur des spezifischen Intellektuellen, das heißt der Fachfrau und dem Fachmann dann verbunden hat, die funktionieren nur, wenn das Gelände wohl bekannt ist. Und in allen vier Kapiteln habe ich mich bemüht, dann auch von den vier großen Themen immer sozusagen einen kalkulierten Abstand zu nehmen. Also Abstand vom dialektischen Gegensatz durch Einführung eines Zusatzes, das ist die methodisch-stilistische Strategie. Abstand von der rituellen Trennung durch Einfügung von Dingen, die, wie man so sagt, nicht dazugehören. Das ist die ethische Strategie. Das gehört hier nicht her. Nicht wahr? Ethik gehört hier nicht her. Oder das, wenn Sie so etwas machen, das ist eine ethische Strategie. Abstand vom Wiedererkennen natürlich durch Verfremdung der Ereignisse, die morphologische Strategie. Und schließlich Abstand vom Wohlbekannten durch das Beispiel außerordentlicher Autoren, das ist eine wahrheitspraktische Strategie. Ja, jetzt sind eigentlich auch schon alle Geheimnisse der Vorlesung gelüftet. Man kann das auch die Kapitel sozusagen sich hinter den Spiegel hängen, also erstens Zusätze machen, immer gut Zusätze machen, zweitens Fremdkörper einfügen, drittens Ereignisse verfremden und nach außerordentlichen Beispielen sich umtun. Ja, das war es in dem Semester jetzt. Das ist der Grundriss der Vorlesung, habe ich Ihnen jetzt mit Hilfe eines klassischen Plateaus noch einmal vor Augen geführt. Das ist ein Grundriss aus der französischen Klassik. Diese Zeit steht in diesem Land, in Frankreich, für die Clarté. Die Clarté. Und das meint nicht einfach nur Rationalität oder Klarheit, sondern das meint auch, Kraft der Sprache, den Sachen Namen zu geben und sie in eine auch geometrisch befriedigende Ordnung zu bringen. Nicht wahr? Das ist auch französische Klassik, das war die erste Stunde, das Labyrinth des Gartens, Irrgartens von Versailles. Kulturtheorien Deutschland und Frankreich, darum ging es ja speziell. Und dieser Name Versailles, der hatte fast 400 Jahre lang in der Imagination der Deutschen immer einen verlockenden und auch bedrohlichen Platz. Zunächst natürlich lange Zeit als Sehnsucht der vielen Souveräne des deutschen Staatenteppichs, ihr Versailles wenigstens im Kleinformat zu haben. Und die Schlösser stehen ja heute noch. Als Sündenbabel aber auch, Versailles ein Sündenbabel in den Augen der deutschen Bürger, die frisch, fromm, fröhlich, frei und nicht gepudert, geschmäcklerisch, essayistisch, manieriert, verstellt sein wollten. In Versailles wurde die erste deutsche Einheit, das Deutsche Reich, proklamiert, und zwar vor den Augen des besiegten Frankreichs. Und daselbst wurde die Niederlage des Deutschen Reichs im Ersten Weltkrieg besiegelt und Versailles wurde zur Psychose der Weimarer Republik mit den bekannten Folgen. Also Versailles ist ein Symbol und ich hoffe, ich habe Ihnen auch in diesem Winter klar machen können, dass das Symbolische in Frankreich eine herausragende Rolle spielt, eine ganz herausragende Rolle spielt. Von den Symbolisierungen, die in Frankreich entstanden, geht bis heute eine eigenartige Anziehungskraft aus, was Sie in vielen Phänomenen wiederfinden können. Zum Beispiel hat sich ja eigenartigerweise die Jahreszahl 1968 als Symbol der Aufstände der 60er Jahre durchgesetzt, obwohl realhistorisch betrachtet die 60s 1959 in Japan mit den Demonstrationen gegen die Polizeigesetze anfingen, weitergingen dann nach in die USA, 1963 mit der Ermordung Kennedys begannen und 1966 eigentlich schon der Höhepunkt wieder vorbei war. In der Bundesrepublik brachen die Aufstände 67 nach der Erschießung des Studenten Benno Ohnesorg durch einen Polizeibeamten aus. 68, das war der Mai-Aufstand in Paris, das war ja nur ein Glied in einer Kette, aber trotzdem, eigenartigerweise, hat sich die kollektive Erinnerung an die 60s international, sie hat sich das französische Datum ausgewählt. Ja, es wird Zeit, diesen Irrgarten jetzt wieder zu verlassen. Es ging um Kulturtheorien. In diesem Semester, der Aufbau des Vorlesungszyklus, an dem ja einige von Ihnen ganz oder teilweise partizipiert haben, der stellte ja eine These dar. Das war eine These, die ich Ihnen zu Beginn erläutert habe und auf die ich jetzt die letzten 7-8 Minuten noch zurückkommen möchte. Theorien, die für die Soziologie relevant sind, sie tragen einen Erfahrungskern in sich. Und da verdichten sich Problemlagen, die eine bestimmte Zeit lang als besonders relevant, intensiv, manchmal schmerzhaft empfunden wurden. Und seit 1968 geht es, was den Problemdruck angeht, nicht um dieses oder jenes, sondern, das war meine These, dominant um die Frage, welche Kultur als eine hergestellte Wirklichkeit wäre eine, die es wert wäre, sie zu wünschen. Und dass nun diese Frage und keine andere als vordringlich erscheinen muss, liegt eben an der Erfahrung, dass der Archipel Gulag, das Auschwitz, das Hiroshima von einer unbefragt vorausgesetzten Überlegenheit und Höhe der eigenen Kultur ins Werk gesetzt wurden. Der ganze Streit darum, was postmodernes Denken heißen könnte, hat sowohl was die Seite der Ästhetik wie was die Seite der Ethik angeht, in der Hauptmasse der Aussagen etwas mit dem Bestreben zu tun, eben eine wünschbare Kultur in den Prozess der Selbstorganisation und Selbstbestimmung der Gesellschaft einzuführen. Es ist dies ein Problem, eine Ratlosigkeit, ein Experimentierfeld, das den Zeitgenossen der Jahrhundertwende und der 20er Jahre durchaus bekannt war, aber dass sie eben nicht für so vordringlich erachteten, weil sie andere, dominantere Probleme hatten. Sie wollten insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg die Moderne überwinden. Sie wollten die ungeliebte Moderne überwinden und das war ja die Vorlesung im letzten Semester. Ich gebe Ihnen nochmal die Gliederung, die Sie auch im Netz finden. Also für Ernst Jünger, Ernst Bloch, Georg Lukács, Karl Schmidt, Wilhelm Reich und Arnold Gehlen ging es von rechts, politisch rechts, darum, der Moderne ein Ende zu bereiten und links stand die Überwindung der Moderne auf dem Programm und ich habe diese Paare feindliche Brüder genannt. In den antipodischen Konstruktionen ging es eben darum, mit der Moderne, der Krise der Moderne, dieser Problematik irgendwie fertig zu werden. Schluss damit. Von daher gesehen lag der Akzent in dieser Zeit auf dem Willen zur Politik, nicht Kultur, zur Politik. Politik, die sich entweder an der Gestalt des Kriegers wie bei Jünger orientierte oder an der Gestalt des Propheten wie bei Bloch orientierte. Kultur war dabei, ja, das war auch da, aber es war irgendwie fraglos vorausgesetzt, wir Europäer, natürlich. Und der von der Ästhetik ausgegangen war, nämlich Georg Lukács, der sprang 1917 über zu denen, die das große Werk des Kommunismus entdeckten, was viel wichtiger war als der Roman. Zuvor hat er noch eine ästhetische Theorie des Romans veröffentlicht. Und auch bei Wilhelm Reich und Arnold Gehlen ist Kultur eigentlich noch ein unproblematischer Bereich. Die Kulturtheorien, die ich in diesem Semester behandelt habe, machen nicht nur Abstand zu den 20er Jahren, sie machen nicht nur den Abstand deutlich, sondern die Verlagerung eben von der Modernitätsproblematik zur Kulturproblematik. Das ist eine Verlagerung. Bitte verstehen Sie das nicht als eine Fortschritt oder eine fortschrittliche Entwicklung. Es ist auch überhaupt gar nicht eine Überwindung der Moderne. Diese Problemlage der 20er Jahre, sie bleiben. Und Hitler und Stalin, für die dann letzten Endes die theoretischen Radikalen der 20er Jahre Partei ergriffen, sie stehen auch nicht für Dinge, die außerhalb der Moderne liegen, das weiß man inzwischen schon, sind keine Regressionen. Nein, Hitler und Stalin sind eminent moderne Gestalten und sie werden immer wieder möglich sein, solange es Moderne gibt. Und so bleiben eben auch radikale Theorien der 20er Jahre wohl auch noch lange jung und gerade heute erleben wir ja auch wieder ein wachsendes Interesse an diesen Autoren, die man in den 50er, 60er, 70er Jahren gar nicht so recht lesen durfte. Ihren Ausgang nahmen die Modernitätskritiken derer, die das Finale der modernen Gesellschaft anstreben, von einer schwierigen Konstellation, die um 1900 von zahlreichen Zeitgenossen wahrgenommen wurde, die Sinnhaftigkeit der bürgerlichen Arbeitsgesellschaft, die auf den Grundlagen der naturwissenschaftlichen Revolution der Neuzeit, der politischen Revolutionen, des Bürgertums und der industriellen Revolution sich entwickelt hatte, die war nicht mehr evident. Und Nietzsches Anfragen um 1900, Arbeitsgesellschaft, wozu denn? Wozu denn? Die Wüste wächst, schreibt er, weh dem, der Wüsten birgt. Arbeitsgesellschaft, Fragezeichen, wozu diese Steigerung von Arbeit, Kraft, Wert? Wo sind überhaupt die Herren, für die wir arbeiten, wo selbst die Bundeskanzlerin schuftet? Nicht? Dieses bei Nietzsche mit dem Hammer philosophieren, das heißt mit dem Hammer klopfen an den Götzen, um zu hören, wie hohl er ist. Nietzsches Anfragen haben die Geschäftsgrundlage der Arbeitsgesellschaft ebenso nachhaltig irritiert wie die Grundlagenkrise der Wissenschaftstheorie, von der sich unsere Fächer ja bis heute nicht erholt haben. Und um 1900 sind die Konzepte einer schwierigen Moderne entstanden, die Modernitätsauffassungen von Weber und Freud, die ja bis heute Leuchttürme in einem Meer von Ungewissheiten darstellen. Zwei Anamnesen, rückverweisende Erinnerungen an die Startpunkte, die vor der unsicher gewordenen Rationalität der Arbeitsgesellschaft liegen. Die Erinnerung an das Irrationale ganz oben, das Irrationale ganz unten. Webers Erinnerung an die Sorge um Seelenheil, die die Puritaner zu solch rastloser Berufstätigkeit trieb, dass sie in den Effekten dieser Art von Lebensführung das stählerne Gehäuse der modernen Gesellschaft hervorbrachten. Bei Freud die Erinnerung an den dunklen Triebuntergrund von Inzest und Tötungswünschen, die auch im Seelenleben des modernsten Menschen nicht verschwunden sind. Ja, wenn Sie mit Foucault weitermachen, so werden Sie bald bemerken, wie sehr Foucault gerade mit Max Weber und mit Sigmund Freud einen intimen Dialog geführt hat. Ja, Problematisierung der Kultur, Problematisierung der Moderne und wo bitte bleibt die Gesellschaft? Neulich fragte mich einer von Ihnen besorgt, ob denn das alles zur Soziologie gehört. Ja, niemand von uns kann sich seine Geburtsstunde aussuchen, auch Fächer nicht. Und Soziologie, sie ist eben eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. da kommt sie her. Zunächst in Frankreich, dann in anderen Ländern Europas. Soziologie ist eine Antwort auf die soziale Frage des 19. Jahrhunderts, eine Antwort auf die sozialen Folgen entfesselter Marktgesellschaft, auf das, was heute wieder ordentlich Kapitalismus genannt wird. Und daher hat eben dieser ganze Zyklus, anderthalb Jahre, mit dem gigantischen Entwurf zwischen Hegel und Nietzsche begonnen, ja, mit Karl Marx. Ja, meine Damen und Herren, es ist Zeit, anderthalb Jahre, drei Semester, 200 Jahre Theorie der Gesellschaft, Theorie der Moderne, Theorie der Kultur. Der Zyklus ist abgeschlossen. Ich denke, in ein paar Wochen können Sie alle drei Vorlesungen als Podcast sich aus dem Netz ziehen und die eine oder andere Sache bei Gelegenheit nachhören. Morgen ist die Klausur für diejenigen, die in diesem Semester ETCS-Punkte erwerben wollen, hier. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine erfolgreiche und angenehme vorlesungsfreie Zeit.